am Nachmittag mit Bernhard Fellinger.
Herzlich willkommen. Heute vor 10 Jahren, am 14. Juli 2016, starb der ungarische Schriftsteller Peter Esterházy. Als Sohn einer enteigneten Adelsfamilie verarbeitete er deren Geschichte ebenso in seinen Büchern wie die Brüche in der Geschichte seines Landes. Er galt nicht nur in Ungarn als ein scharfer Kritiker des Nationalismus. Ö1 porträtierte ihn 2011. Diese Sendung können Sie im Folgenden noch einmal hören.
Tonspuren.
Ich bin in ein Nichts hineingeboren.
A kastélyoknak a nincsébe, és a kastélyokról szóló meséknek a vanjába.
In das nicht mehr existieren von Schlössern, in eine Zeit, in der es keine Schlösser mehr gab, sondern nur mehr Geschichten über Schlösser.
Mein Vater und ich danken für Ihre Aufmerksamkeit. Der ungarische Schriftsteller Peter Esterházy.
Ein Schloss selbst ist nicht so aufregend wie die Geschichten darüber. So gesehen hatte ich Glück, dass ich keines geerbt habe. Mit seinem Schloss hat man zu viel Arbeit. Also ich finde, für mich persönlich haben sich die Dinge optimal entwickelt.
Feature von Natascha Konopitzky.
Küsschen. Ob Sie das erste Mal in meinem Vater sind oder ob Sie des Öfteren hier waren, wir begrüßen Sie herzlich an diesem so leidensvollen und leidenschaftlichen Ort. Für uns, die Söhne meines Vaters, ist es immer eine große Freude, Gäste bei uns begrüßen zu dürfen. Wir haben Traditionen im Verkehr mit Fremden. Mein Vater ist traumhaft.
1. Das kleine Land und die große gräfliche Familie.
Egy kicsi jel volt az ember homlokán, mint egy ilyen Káin jel.
Wir hatten so etwas wie ein kleines Zeichen auf der Stirn, eine Art Kainsmal.
Mindig is.
Und wir haben anders gelebt als die anderen.
Az időnkénti szegénység, részint meg az anyámból fakadó.
Einerseits waren wir über lange Zeitstrecken sehr arm, auf der anderen Seite gab es da auch die von meiner Mutter ausgehende ästhetische Feinheit.
Ästhetikai finomság.
Wir haben im Sommer gegenüber im Freibad Fußball gespielt und meine Mutter hat uns jeden Tag das Mittagessen gebracht. Unsere Freunde haben geschaut, was die kleinen Grafenkinder da machen. Wir haben mit Silberbesteck gegessen, einfach aus dem Grund, weil wir kein anderes Besteck hatten. Das war das Einzige, was uns geblieben ist.
Akkor tehát azt képzelj el, hogy volt az ezüstesztág, rendesen szalvéta, mert anyámnál rend volt.
Also stellen Sie sich vor, Silberbesteck und Servietten.
Ehet késsel villával, amelyek
ezüstesztág. Das heißt, anstatt dass wir irgendwie herumgekleckert hätten, wie es normalerweise 12-Jährige tun sollten, haben wir am Fußballplatz mit silbernen Messern und Gabeln Gerichte der neuen französischen Küche gegessen. Zum Beispiel 3 Stück Fisolen, symmetrisch angeordnet. Eine Fisole quer über die andere.
Azon, aki röhögtek volna, hogy ki az az őrült, aki a babdarabok elhelyezésén tűr, és akkor meg kellett volna mondanunk, hogy ez az őrült, ami édesanyánk.
Das haben wir natürlich sofort nach der Essensübergabe durcheinander gebracht, damit unsere Freunde das nicht merken. Die hätten uns ausgelacht und uns gefragt, wer ist denn so verrückt, sich mit der Anordnung von Fisolen zu beschäftigen? Und wir hätten sagen müssen, diese Wahnsinnige ist unsere Mutter.
Wie man Pferde von Zeit zu Zeit bewegen muss, hüa, so war es auch hier. Es muss sich erinnert werden. Oder wie ein ständiges Spiel, Gehirngymnastik, Quiz. Bitteschön, wie sind wir also mit dem Vizekönig von Altamira verwandt? Man ist immer über die Liechtensteins verwandt. O-Ton, mein Vater.
Peter Esterházy in Harmonia Celestis. Seinem Hauptwerk, erschienen im Jahr 2000. Esterházy, Jahrgang 1950, ist ein Mann mit wildem, schlohweißem Haar und schelmischem Lächeln und wird gerne als einer der ersten postmodernen Autoren Ungarns bezeichnet. Seit 1978 ist er studierte Mathematiker und Sohn aus altehrwürdigem Adelshaus als freier Schriftsteller tätig. In den meisten seiner Werke beschäftigt er sich mit seiner Familie und seiner Herkunft.
Hier folgt der Name meines Vaters.
Graf Matjas Benedek Esterházy de Golánto.
Dieser Name steht für einen Traum, den ungarischen Traum vom verschwenderischen reichen Mann, dem mit beiden Händen im Geldbeutel wühlenden Herrn, vom Patron, der die Geldscheine wie das Getreide einfährt und Gold und Silber scheffelt, eine Gestalt fast wie aus einem Volksmärchen, der reiche Ungar. In der Fantasie der Ungarn bedeutete der Name meines Vaters all das, was das Leben schon auf Erden zum Himmelreich machen kann.
Unsere Familiengeschichte ist mit der Geschichte des Landes, mit der europäischen Geschichte verknüpft. Ich habe zu dieser Geschichte so etwas wie eine natürliche oder unmittelbare Beziehung.
Als ich meine Familie erblickte, sah ich, dass sie groß war. Esterházy, je nach Geschmack. Extra large oder achtrippige oder geflügelte. Royalisten, Demokraten, Patrioten, Landesverräter.
Sőt, azt is lehet mondani, hogy ez nem csak a történelemhez van az embernek köze, hanem az időhöz, mint olyanhoz is.
Man könnte sogar sagen, man hat nicht nur eine andere Beziehung zur Geschichte, sondern auch zur Zeit selbst. Das hat nichts mit Nostalgie zu tun und nichts damit, dass man zu einer ruhmreichen Familie gehört. Die Vergangenheit spielt allgemein in Osteuropa eine größere Rolle als im Westen. Sie beeinflusst unser Leben stärker, sowohl die unmittelbare als auch die ältere Vergangenheit. Wir schleppen sie mit uns herum, weil wir unsere Beziehung zu ihr nicht klären. Plötzlich tauchen alte Affekte wieder auf, zum Beispiel zwischen Volksgruppen. Das kommt natürlich überall vor, aber in osteuropäischen Ländern treten sie unverhüllter und offener an den Tag.
Es gibt eine ungarische Sicht auf die Geschichte, eine jahrhundertealte Melodie und Empfindung des Selbstmitleids, dass von König Matthias an alles abwärts geht, die Geschichte sich neigt und wir Ungarn Opfer sind. Das hält sich bis zum heutigen Tag.
Ungarns Selbstbild stammt noch aus dem Mittelalter, aus der Zeit von König Matthias. Was waren wir nicht für ein riesiges Land? Und jetzt sind wir klein. Das ist etwas, was wir noch aufarbeiten müssen.
Hogy meg kell érteni, hogy fel kell dolgozni.
2010 beschließt das ungarische Parlament ein neues Mediengesetz. Eine zentrale Medienbehörde kontrolliert nun Radio, Fernsehen und Zeitungen.
Minden a bizalmatlanság terében történik, és ismerjük ezt a bizalmatlanságot Európában is, mondjuk a politikával szemben való bizalmatlanság.
All das passiert aus einer Verunsicherung heraus. Wir kennen diese Verunsicherung der Politik gegenüber in ganz Europa. Aber bei uns ist sie noch stärker. Keiner traut keinem. Wir jammern zwar sehr gerne, darin sind wir gut, aber man kann schon sagen, dass eine schlechte Stimmung im Land herrscht. Eine Unfreundlichkeit. Das ist das, was mir am meisten wehtut. Mein Land ist zu sich selbst unfreundlich.
Winter 1999. Peter Esterházy arbeitet fieberhaft an der Fertigstellung der Harmonia Celestis. Er schläft schlecht, rasiert sich kaum noch, verlässt das Haus nicht mehr. Für 3 Tage unterbricht er seine Arbeit und fährt nach Wien, um den österreichischen Staatspreis für europäische Literatur entgegenzunehmen.
Ich wusste nicht, dass es in meinem Leben der letzte Augenblick gewesen sein sollte, in dem ich mich so freuen durfte, wie ich kann, wie nur ich es kann. Denn das kann ich sehr. Es liegt mir im Blut. Ich habe das Talent, mich zu freuen. Es ist ein Geschenk des Himmels. Und der Herr sprach aus den Wolken: Freue dich, verfickt nochmal. Und es geschah so zu seinem Ruhme. Ich wusste nicht, dass damit in Kürze Schluss sein und sich ein solch großer Schatten in mir festsetzen würde.
Wie viele Ungarn hat Esterházy, kurz vor Fertigstellung seines Opus Magnum, einen Antrag auf Akteneinsicht beim Historischen Archiv der Staatssicherheit, dem sogenannten Amt für Geschichte, gestellt. Er will wissen, ob er und seine Familie vom Geheimdienst des kommunistischen Ungarns abgehört wurden. Eine Anfrage, die sein Leben verändern sollte.
Akkor ez volt 2000 januárjában.
Das war im Januar 2000. Dann bin ich mit meiner Frau nach Szigliget auf Urlaub gefahren. Eigentlich hatten wir geplant, aus Freude an der Fertigstellung des Buches eine ganz besondere Reise zu unternehmen. Wir sind dann aber in einem kleinen, versteckten ungarischen Ort gelandet. Dort bekam ich einen Anruf, ich soll in das Amt für Geschichte kommen, die Akten stehen für mich bereit. Das hat lange gedauert. Ich musste warten und warten, bis sie endlich da waren.
Esterházy fährt nach Budapest in das Amt für Geschichte, wirft einen Blick in die Akten und verlässt daraufhin fluchtartig das Gebäude.
Ich ging die Andrassy-Straße entlang, taumelte dann in die Autorenbuchhandlung hinein. Wie gut es tat, wie irrsinnig gut es tat, von den Buchladenmädels umschwärmt zu werden. Ich bin und war ihnen deshalb mehr als dankbar. Sie konnten ja nicht ahnen, in was für einer Not ich war. Ich selbst kam auch nur allmählich dahinter, dass ich nicht träumte. Mir war, als würde ich mich in Luft auflösen. Ich zerfloss, mich gab's nicht mehr. Als könnte jetzt alles Mögliche mit mir passieren. Ich töte oder ficke jemanden, egal, das eine ist so gut wie das andere. Und, dachte ich noch streitlustig, ich bin für nichts verantwortlich.
2. Viele Seiten und ein wenig Leben.
Ja.
Da muss ich noch einen Kuss geben. Guten Tag.
Die Autorenbuchhandlung in der Andrassy-Straße im Zentrum von Budapest. Drei Damen mittleren Alters stürmen zur Begrüßung auf Peter Esterházy zu. Die Buchladenmädels.
Die Buchhandlung hat einen besonderen Status. Sie funktioniert wie ein erweiterter Freundeskreis und die, die hier arbeiten, verfügen über ein großes literarisches Wissen. Früher, am Beginn des 20. Jahrhunderts, war hier das berühmte japanische Kaffeehaus. Und ihr seid jetzt auf den Spuren der Geishas. Die drei Geschäftsführerinnen als die letzten Geishas.
Seit 20 Jahren ist Esterházy hier Stammkunde. Im Hinterzimmer stapeln sich Bücher, die die Buchhändlerinnen für ihn zurückgelegt haben. Er komme zu selten, viel zu selten, beschweren sie sich. Esterházy lebt am Stadtrand von Budapest.
Ich sollte eigentlich jede Woche vorbeischauen, aber manchmal komme ich wochenlang nicht in die Stadt. Es gibt auch Tage, da verlasse ich mein Haus nur, um zum Postkasten zu gehen. Den Weg durch meinen Garten kann man ja schon fast als Spaziergang bezeichnen. Und außerdem nehme ich mir jeden Tag vor, bis zur Donau zu gehen.
Mich mochte schon die Ausflüge nicht, aber spazieren gehen konnte ich nun überhaupt nicht leiden. Das habe ich von meinem Vater geerbt. Das habe ich von meinem Vater geerbt. Wir, ich und mein Papa, gehen nur spazieren, wenn es sich absolut nicht vermeiden lässt.
Ich würde mein Leben so zusammenfassen, ich sitze im Zimmer. Wenn ich in der Früh von meinem Schlafzimmer in mein Arbeitszimmer gehe, jeden Tag immer wieder aufs Neue, dann hat das einerseits etwas unglaublich Erhebendes. Ich weiß, wie mein Tag sein wird. Und gleichzeitig hat es auch etwas Entsetzliches.
Man neigt zum Beispiel dazu zu sagen, ein Autor sei gleichbedeutend mit seinen Werken. Aber wo bleibt dann sein Leben? Der Herr hebt das Werk hoch wie einen Stein und darunter stieben blind und erschrocken die Käfer hervor, das blasse, erschrockene Leben des Autors, ein Lebensrest, der niemals die Sonne gesehen hat.
Harmonia Celestis. Das war schon sehr lange.
An der Harmonia Celestis habe ich sehr lange geschrieben, 9,5 Jahre. Ich habe mit 3 bis 4 Jahren gerechnet. Wissen Sie, 9,5 Jahre sind eine lange Zeit. Als ich ins Zimmer gegangen bin, um zu schreiben, hatte ich noch keine weißen Haare und habe Fußball gespielt. Als ich wieder aus dem Zimmer herausgekommen bin, waren meine Haare weiß und ich habe nicht mehr Fußball gespielt. In dieser Zeit sind dramatische Dinge mit mir passiert.
Er habe kein Talent dafür, kurze Texte oder kurze Sätze zu schreiben, sagt Esterházy.
Ich versuche gerade, eine einfache Erzählung zu schreiben. Ich würde sie dann einfache Erzählung 100 Seiten nennen. Das ist etwas, was mir eigentlich nicht liegt. Meine Geschichten sind in der Regel nicht einfach, haben weit mehr als 100 Seiten. Meist gibt es nicht mal eine Geschichte.
Die Harmonia ist ein postmodernes Textarrangement, in dem Esterházy merkwürdige Begebenheiten, schrullige Anekdoten und verstörende Beobachtungen zur Familiengeschichte verdichtet. Ein gewitztes Spiel mit Sprache und Rhythmus, das auf einen nachvollziehbaren Inhalt ebenso wie auf einen Erzählstrang verzichtet.
Mein Vater wuchs in Westbremen auf. Keiner weiß warum. Deswegen war er sehr empfindlich, was das Wort Viadukt betraf. Wenn ihm jemand Viadukt ins Gesicht sagte, stieg ihm die Scheiße ins Gehirn und er schlug zu. Mein Vater wuchs in Debrecen auf, wer weiß warum. Deswegen reagierte er sehr empfindlich auf das Wort Neuenbogenbrücke, schoss ihm die Scheiße ins Gehirn und er schlug zu. Mein Vater Berlin Reichstag schlug zu. Mein Vater Wien Heldenplatz schlug zu. Mein Vater New York Avenue schlug zu. Mein Vater Budapest, Platz des 7. November, schlug zu. Mein Vater Athen, Logariasmo, Parakalo, schlug zu. Mein Vater Bethlehem, Krippe, schlug zu. Mein Vater schlug zu.
Das Wort Vater kann in der Harmonia Celestis für alles stehen. Für Esterházys Vater, für eine fiktive Person, für einen seiner Vorfahren aus dem 17. Jahrhundert oder sogar für einen Gegenstand oder eine Landschaft. Esterházy legt falsche Fährten, schlägt Haken, ist für den Leser nicht zu fassen, meinten Kritiker, voll des Lobes über diesen unangestrengt durchtriebenen Roman, der die grau gewordene Wahrnehmung des Lebens auffrischt und das Synapsenballett ins Tanzen bringt.
Mein Vater wurde Rotfuchs genannt. Er hatte keine Augen und keine Ohren, auch Haare hatte er keine. Rotfuchs wurde er also nur so genannt. Sprechen konnte er nicht, denn er hatte keinen Mund. Weder Nase noch Arme noch Beine, weder Bauch noch Rücken, weder Rückgrat noch Gedärm. Scheiße, er hatte überhaupt nichts. Unbegreiflich daher, von wem die Rede ist. Wir sollten lieber nicht mehr von ihm sprechen.
​​2002 erscheint Esterházys Buch mit dem Titel »Verbesserte Ausgabe« und löst ein mittleres Beben in Ungarn aus. Das Buch ist als Nachtrag zur Harmonia Celestis gedacht und ist mehr eine historische Dokumentation als ein verspielter Text. Es erzählt von Esterházys Besuch auf dem Amt für Staatssicherheit und wie mit diesem Besuch eine Welt für ihn zusammenbrach.
Das war eine filmreife Szene. Der Direktor hat mich persönlich empfangen. Ich habe nicht gewusst, warum. Ich habe auch nicht verstanden, warum er so nervös war. Ich dachte mir, weil er so einem unglaublich berühmten Schriftsteller gegenüber sitzt. Das waren meine bescheidenen Gedankengänge. Dann hat er gesagt, über mich gibt es keine Akten, aber er habe da 4 Dossiers, die solle ich mir mal anschauen. Dann hat er sie über den Tisch zu mir hinübergeschoben. Das seien die Meldungen eines Informanten. Schauen Sie sich die an, hat er gesagt.
Bezeichnung des Schriftstücks. Geheim, streng vertraulich. Organ, politische Abteilung. Arbeitsdossier.
Dann habe ich ein Dossier geöffnet und die Schrift meines Vaters gesehen. Das war ein so unglaublicher Moment. Ich habe etwas gesehen, das meiner Überzeugung nach nicht existierte.
Sein Vater, Graf Matyáš Esterházy, arbeitete unter dem Decknamen Csonádi für den Geheimdienst der kommunistischen Regierung.
Zuordnung: Agent. Deckname: Tornadi, Dossier Nummer B.
Drei. Kindheit, Fußball, Wassermelonen.
Das ist die berühmte Borisstraße. Ich sage nur so, dass sie berühmt ist. Die Straße ist mittlerweile betoniert. Früher war das nicht so. Ich habe hier mit meinen Geschwistern Fußball gespielt.
Peter Esterházy schließt das Gartentor zu seinem Haus im dritten Bezirk in Budapest. Keine stolze Villa, schon gar kein Schloss, sondern ein Einfamilienhaus, in dem er den größten Teil seiner Kindheit verbrachte und in dem er jetzt mit seiner Frau Gitta und 10.000 Büchern lebt.
Seit meinem 11. Lebensjahr spiele ich Fußball. Als Kind habe ich dreimal pro Woche trainiert. Es hat mein Leben strukturiert und war eine große Unterstützung für mich. Denn in meiner Jugend habe ich mich oft einsam gefühlt. Ich war ein fast krankhaft guter Schüler. Ich war entsetzlich fleißig. Mir hat Lernen sehr viel Spaß gemacht. Aber gleichzeitig hat es auch bedeutet, dass ich einsam war. Und Alleinsein ist nicht gut. Also bin ich zum Training gegangen und spielte mir die schlechte Laune aus dem Leib. Ich verbinde viele glückliche Momente, viele der glücklichsten Erlebnisse meines Lebens mit dem Fußballspiel. Es gibt Altersgenossen, die noch Fußball spielen, ich nicht mehr. Das Spiel ist aus mir draußen, als ob ich nur einen begrenzten Bewegungsvorrat mitbekommen hätte und der ist jetzt aufgebraucht.
Bevor Peter Esterházy als Kind mit seinen Eltern und Brüdern in das Haus in Romai Fürdő zieht, lebte die Familie in Hort, einem kleinen Dorf in Nordungarn. Die kommunistische Regierung hatte Ende der 40er Jahre den Familienbesitz konfisziert und die Esterházys gezwungen, Budapest zu verlassen.
Wir waren per Definition der Feind. Wir waren eine sehr reiche Familie und das war dann alles weg. Meine Eltern waren damals jung, mein Vater war 31. Er hat in der Aussiedlung gearbeitet, ganz klassisch am Wassermelonenfeld. Meine Eltern haben nicht nur ohne Hoffnung, sondern auch ohne jede Zukunft gearbeitet. Für mich hatte das keine dramatischen Auswirkungen. Ich bin da schon hineingeboren. Als man uns aussiedelte, war ich ein Jahr alt. Für ein Kind ist Armut keine große Sache, solange es genug zu essen hat. Und in einem Dorf gibt es immer genug zu essen.
Aber nem a szegénység se olyan nagy dolog egy gyereknek, hogyha nem nagyon éhes. És van.
Romai Fürdő, Römerbad, heißt der Stadtteil. Mittlerweile einer der teuersten Wohngegenden Budapests. Platanenalleen führen zur Donau.
Es ist wie in einer Kleinstadt hier, wie in einem Dorf. Die Leute grüßen, die Hunde bellen.
Kutyák lőtt eszembe, hogy van egy jelenet, amikor a Vörös Sándor.
Von den Hunden fällt mir ein, es gibt eine Szene, wo Boris Sándor, dieser große Dichter, und ich hier entlang spazieren. Und genauso wie jetzt sind wir auch erschrocken, weil zwei Hunde gegen den Zaun gesprungen waren. Zwei wunderschöne Hunde, sehr wilde Hunde waren das. Ich glaube Dobermänner. Boris Sándor, der eine kindliche oder eine engelsgleiche Seele war. Aber wenn engelsgleich, dann müssen wir den Rilke-Satz »Jeder Engel ist schrecklich« hinzufügen.
Ein jeder Engel ist schrecklich.
Boris Sándor hat mich dann mit seiner hohen Stimme gefragt, »Sag mir, Peter, wann werden wir so schöne Hunde?«
»Mond, Peter, mi mikor leszünk ilyen szép kutyák?«
Darauf konnte ich keine Antwort geben.
Hát erre nem tudta válaszolni.
Fast ein halbes Jahr lang geht Esterházy immer wieder ins historische Archiv der Staatssicherheit in Budapest und schreibt die insgesamt 4 Agentendossiers, die über seinen Vater angelegt wurden, Wort für Wort ab.
2.4.1958. Vermerk: Agent bemüht, in letzter Zeit aktiver zu sein. Erfordert jedoch immer noch strenge Führung und Erziehung.
Die ungarische Stasi ist, jedenfalls zu Beginn, mit der Arbeit von Matyas Esterházy nur mäßig zufrieden. Zu oberflächlich und zu allgemein seien die Beobachtungen des neuen Informanten, vermerkten die diensthabenden Beamten unter seinen Berichten.
Aufgabe: Der Kontakt zu seinen klassenfremden Bekannten ist weiterhin zu halten und über sie alles im Detail in Erfahrung zu bringen.
Klassenfremde Bekannte. Das sind ehemalige Aristokraten, die Matyas Esterházy bespitzeln soll. Im Auftrag der Stasi stattet er ihnen Besuche ab, spielt mit ihnen Bridge und übergibt seine Berichte an Straßenecken den Mitarbeitern des Geheimdienstes.
Ich habe etwas gesehen, von dem ich überzeugt war, dass es nicht existiert. Ich musste feststellen, dass es doch existiert. Aber ich habe keine Lust, das zu erzählen. Man kann es nachlesen.
17.01.1964. Aufgabe: Mittwochs, freitags sowie Sonntagvormittags ins Imbiss Espresso gehen und möglichst in der Nähe der Gesellschaft Platz nehmen. Darauf achten, kein auffälliges Benehmen an den Tag zu legen. Vorerst ist nur Beobachtung anzuwenden. Vermerk: Ziel ist, Czarnady durch Kombination in die Gruppe mit dem Decknamen Zusammentreffende einzuführen.
Mehr als 20 Jahre lang ist Esterházys Vater für die ungarische Staatssicherheit als geheimer Mitarbeiter tätig. Über seine Motive kann Peter Esterházy nur spekulieren. 1998, zwei Jahre vor der Entdeckung der Geheimdossiers, stirbt Matyas Esterházy.
Was hat ihn bewogen? Nicht Gemeinheit, auch nicht Überzeugung. Hilflosigkeit? Resignation? Zynismus? Oder hat man ihn erpresst, verschreckt? Hat er sich erschrocken? Hat er Fehler gemacht und war zu schwach, das Ganze loszuwerden? Und hat er sich verwickelt, immer tiefer hinein und hat sich dann damit abgefunden, ist teilnahmslos geworden? Aber was war es dann, diese, fast würde ich sagen, übermenschliche Kraft, mit der er den Anschein dennoch gewahrt hat? Dass er uns erzog, ja, sogar in vielem ein Beispiel gab. Der Mensch ohne Haltung gab Haltung.
Schreibt Esterházy in seinem Buch »Verbesserte Ausgabe«, in dem er das geheime Doppelleben seines Vaters minutiös rekonstruiert. Es ist auch eine Art Tagebuch, in dem der Autor seine Verunsicherung, seine Trauer, aber auch seinen Zorn und seine Wut beschreibt. »Ich habe mich beobachtet wie ein Tier«, heißt es im Vorwort. »Wie ich mich in dieser Situation verhalten werde, was ich mache und was mit mir gemacht wird.«
Irgendetwas ist, das spüre ich, ungültig geworden. Aber was? Alles kippt? Oder war immer schon alles gekippt? Nur, dass ich es bisher, sagen wir es so, begrenzt zur Kenntnis genommen habe?
4. Die Mathematik und die Helden der Arbeit.
Ich wusste mit 17, dass ich Schriftsteller bin.
Esterházy will Philosophie studieren. Doch als Klassenfeind, als der er gilt, muss er ein ideologiefreies Fach wählen. Er inskribiert Mathematik.
Auf der Uni habe ich mich wie ein Kuckucksei gefühlt. Ich hatte ein bisschen ein Gefühl für die Mathematik und habe das Studium ohne Schwierigkeiten abgeschlossen. Eine andere Frage ist, was ich verstanden habe und was nicht. Ich würde sagen, ich habe auf eine intelligente Weise nichts verstanden.
Unsere Zeit ist die Zeit des Lichts und der Helligkeit. Der ungarische Führer von heute kann aus der Höhe der Zukunft ins Heute blicken. Überall sieht er die Großartigkeit, die unbesiegbare Kraft des Neuen.
1979 erscheint Peter Esterházys zweites Buch. Ein Produktionsroman.
Als ich den Produktionsroman geschrieben habe, war ich noch angestellter Mathematiker am Institut für Datenverarbeitung im Ministerium für Hütten- und Maschinenbauindustrie. Ich habe wie ein schlimmer Schüler im Geheimen geschrieben. Wenn mein Chef ins Büro gekommen ist, habe ich schnell mein Heft unter dem Tisch verschwinden lassen oder habe es unter ein mathematisches Fachbuch geschoben. Oder ich bin schnell aufgesprungen, hinter mir war eine Tafel, und habe begonnen, Integralzeichen auf die Tafel zu malen. Und die haben meinen Chef verjagt wie den Teufel das Weihwasser.
Integráljeleket rajzolni, és az integráljelektől, mint a, az ördög a szentelt víztől, ez a főnök megijedt, és kiment az
Szóval. Irgendwann hat die gestohlene Zeit nicht mehr gereicht, und ab 1978 wurde ich dann freier Schriftsteller.
Tehát, hogy ennél több idő kell, és akkor 78-tól lettem én, ahogy mondani szokták, szabadúszó.
Herbei also mit den Jungen. Burschen und Mädchen mit harten Fäusten, angespannten Muskeln, mutig und tatbereit. In ihren Händen soll siegestrunken das Terminal, die Waffe des Rechentechnikers, flattern.
Produktionsroman ist nicht nur der Titel von Esterházys Buch. Im realen Sozialismus bezeichnet der Begriff eine literarische Gattung, die den technischen Fortschritt und das Industriewachstum glorifiziert. Ein Genre, das Esterházy in seinem Roman parodiert und ins Groteske verzerrt. In einem ungarischen Datenverarbeitungsamt werden Briefe mit Brieftauben verschickt. Goldhamster nehmen an Sitzungen teil und einmal ergießt sich eine Papierflut durch die Gänge des Amtes, in der die Mitarbeiter zu ertrinken drohen. Doch alle überleben, auch Genosse Gregory Peck und Genossin Marilyn Monroe.
Die fesche Marilyn Monroe kommt. Ihr Volkswirtschaftsdiplom hängt jetzt nicht heraus. Ihre Lippen sind gerötet, Lippenstift und Durchblutung. Der junge Mann fängt apathisch an, ein Blockdiagramm zu zeichnen. Draußen erzittert die nachmittägliche Luft über dem Westbahnhof. Das befreite Volk, welches das Vaterland aufbaut, hat das Singen gelernt und liebt es.
Als 1979 Esterházys Produktionsroman erscheint, bilden sich vor den Buchhandlungen lange Schlangen. Der damals 29-jährige Esterházy wird auf einen Schlag berühmt.
Der Produktionsroman hat bestimmte Gewohnheiten aufgedeckt. Es ist zu einem Kultbuch geworden. Das ist natürlich auch gefährlich, denn ein Kultbuch ist vergänglich.
Mehr als 30 Jahre später ist das Buch erstmals in deutscher Übersetzung erschienen.
Ich habe gesehen, dass das Buch nicht wie etwas längst Vergangenes aufgenommen wurde, sondern wie etwas Lebendiges. Das finde ich aufregend. Als ich das Buch jetzt wieder gelesen habe, bin ich draufgekommen, wie viel es gewusst hat und wie wenig ich im Vergleich dazu damals gewusst habe. Das ist jetzt Eigenlob. Aber das wünscht man sich, dass die eigenen Bücher schöner und gescheiter sind als man selbst.
Mert ezt reméli az ember mindig, hogy a könyve az okosabb, intelligensebb, szebb, mint ő maga.
Im Lauf der Jahre wird Esterházys Vater zu einem vertrauenswürdigen Mitarbeiter für die ungarische Stasi.
Agent ist zuverlässig, ist kontrolliert worden. Auch der Bericht ist überprüft worden, aufgrund der Berichte der Agenten mit Decknamen Torkatsch und Pasti.
Die Berichte, die er verfasst, sind voll mit alltäglichen Details. Der Direktor des Archivs für Staatssicherheit beruhigt Peter Esterházy. Es gebe Akten mit viel schlimmerem Inhalt. Wie und in welchem Umfang Matyas Esterházy durch seine Agententätigkeit anderen tatsächlich geschadet hat, bleibt offen. Die letzte Eintragung unter seinem Namen ist auf den März 1980 datiert.
Nach der Lektüre all dieser einförmigen grauen Berichte bagatellisiere ich wieder aus einer Abwehrhaltung heraus. Dass es nichts Besonderes ist, nicht wirklich etwas. Man hat ihn ordinär eingeschüchtert, vielleicht auch verprügelt. Er unterschrieb, fertig. So eine beschissene Welt war das. Was hätte er mit 4 Kindern tun können? Das Überleben war Pflicht für ihn. Und dass halt die Geschichte der Menschheit so ist. Mord, Lüge, Verrat. So ist es nicht. Er musste nicht Agent werden. Es gibt keinen Freispruch. Ich würde ihn auch gar nicht freisprechen wollen. Irgendwie täte mir das auch nicht gut.
5. Vergangenheitsbewältigung.
Also Vergangenheitsbewältigung ist ein furchtbarer Gefährdungsmoment.
Vergangenheitsbewältigung ist ein komisches Wort. Die Vergangenheit kann man nicht bewältigen.
Bewältigen.
Aber irgendetwas muss man mit der Vergangenheit machen.
De valamit kell vele csinálni.
Und man muss noch etwas in Betracht ziehen. Denn es ist durchaus nicht so, dass wir die Vergangenheit in Ruhe heraufbeschwören, in ihr spazieren gehen, sie sachlich betrachten? Nein, die Gegenwart ist immer aggressiv. Und sie taucht in die Trübe der Urzeiten nur ein, um das herauszufischen, was sie braucht, um ihre jetzige Form zu verbessern.
Aber irgendetwas muss man mit der Vergangenheit machen. Man muss sich selbst seine Geschichte vorsagen. Und dann stellt sich heraus, es handelt sich um eine schwierige Geschichte, die man lieber nicht erzählen möchte, nicht einmal sich selbst. Das ist keine ungarische Spezialität. Nach dem Krieg hat es ja auch plötzlich gar keine Nazis gegeben. Und bei uns gab es im Nachhinein so viele, die beim Aufstand 1956 dabei waren, dass es sich nicht erklären lässt, warum die Revolution nicht siegreich war. Die Partisanen vermehren sich nach dem Krieg.
Einmal rief mich ein Wahnsinniger an und fing an, mir zu erklären, das Kadar-System hätte sich in den Leib seiner Mutter eingenistet, aber ich solle ihn deswegen nicht für verrückt halten. Ach, Ivo. Es hörte sich ziemlich glaubhaft an. Ich hatte auch schon daran gedacht, dass eine Diktatur auch den Körper verändern müsste. Es wachsen uns zwei Nasen oder Schwimmhäute zwischen den Fingern. Beziehungsweise war es gar nicht seine Mutter, sondern sein Vater, in die Gedärme seines Vaters. Deswegen war dieser auch Polizist geworden. Er kämpfte für das System, das ihn kaputt gemacht hatte.
Minden, ami történik az országgal, kicsit túl gyors.
Vieles passiert sehr schnell. Eben noch war Ungarn eine Diktatur, dann gab es Wahlen, das Land wird unabhängig, dann treten wir der EU bei und so weiter. Es schaut so aus, als ob wir in dieser neuen Situation nicht so gut sind. Wenn es zu viel gibt, was man nicht versteht, wird man unsicher und schließt sich ab. Eine Provinzialisierung macht sich in ganz Europa breit. Aufgrund der Unsicherheit entsteht so etwas wie ein Wir. Eigentlich wollte man sich eröffnen, aber das Gegenteil ist der Fall.
Ein Wir. Und ez a mi egyszer mind azt is jelenti, hogy aki nem hozzánk tartozik, az idegen.
Es kann sein, dass ich mir meine Vergangenheit gar nicht so sehr in Erinnerung rufe. Ich fresse sie eher auf. Ich, der ich bin, wie ich jetzt bin, enteigne mich selbst.
Man kann lange darüber reden, was mich bremst, ist, dass ich an mir selbst diese Unsicherheit feststelle und deshalb an meiner Meinung zweifle.
In den Tonspuren hörten Sie, mein Vater und ich danken für Ihre Aufmerksamkeit. Der ungarische Schriftsteller Peter Esterházy. Feature von Natascha Konopitzky. Gesprochen haben Barbara Sotelschek, Cornelius Obonja und Florentin Groll. Technik Christian Gorz. Redaktion Alfred Koch. Bibliothek. Verbesserte Ausgabe wurde von Hans Skierecki übersetzt. Harmonia Celestis, ein Produktionsroman und Keine Kunst von Theresia Mora. Alle Berlin Verlag.
Nächste Woche startet anstelle der Ö1 Tonspuren die Sommerreihe Ernst Gombrichs kurze Weltgeschichte für junge Leser, ein Manifest in Sachen Aufklärung aus dem Jahr 1935. Gelesen von Christoph Walz.
Hast du dir Schulhefte von früheren Klassen aufgehoben oder sonst alte Sachen? Wenn man in denen blättert, wundert man sich oft, nicht wahr, dass man in der kurzen Zeit, die seither verstrichen ist, ganz anders geworden ist. Man wundert sich, was man damals geschrieben hat, über die Fehler und auch über die guten Sachen. Und dabei hat man gar nicht gemerkt, dass man sich verändert. So geht es auch in der Weltgeschichte. Es wäre ja schön, wenn plötzlich Trompeter durch die Straßen ritten und verkündeten, »Hallo, eine neue Zeit beginnt!« Aber das geht anders zu. Die Menschen ändern ihre Ansichten und merken es selbst kaum. Und dann plötzlich bemerken sie es, wie du, wenn du alte Schulhefte anschaust. Dann sind sie stolz und sagen, wir sind die neue Zeit. Und oft sagen sie noch dazu, früher waren die Menschen ja dumm.
Eine kurze Weltgeschichte für junge Leser. Eine sechsteilige Ö1-Sommerserie ab nächsten Dienstag um 16.05 Uhr. Mehr Informationen zu unserem Programm finden Sie auf unserer Webseite unter oe1orf.at.